Sommerferien neigen sich langsam gegen Ende und man hört vielleicht im Hintergrund ein bisschen den Regen prasseln. Die Hitzewellen sind vorbei. Mal schauen, was noch so kommt. Gerade regnet sich hier so ein bisschen im Ruhrgebiet ein und irgendwie hat es gerade eine herbstliche Stimmung. Ich habe auch einen recht herbstlichen Tag hinter mir in der Zoom-Erlebniswelt. Kurze Schleichwerbung. Und irgendwie, ja, war es ein schöner Tag. Und ich würde mal sagen, diese Schönigkeit durfte ich jetzt einmal kurz schnell noch, in Arbeit umwandeln, denn irgendwie haben es die letzten Aufnahmen nicht wirklich gepackt. Ich habe einen neuen Rechner bekommen die letzten Tage und irgendwie sind meine SD-Karten platt gegangen. Und es war, ja, ihr werdet es im Talk hören, die letzten Tage waren nicht wirklich, unspektakulär. Unspektakulär. Ist auch wurscht, Leute. Ich will euch gar nicht hier belabern, denn dafür habt ihr nicht eingeschaltet. Ihr wollt wissen, was ist denn das neue Thema? Aber zuvor natürlich herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und wir werden heute eine letzte superschnelle Sommerfolge machen mit einer Einsendung von dir da draußen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wenn du jetzt zum ersten Mal dabei sein solltest, dann möchte ich dir auch direkt ans Herz legen, hör dir die anderen Folgen mal an. Es gibt super tolle Interviews mit ganz großartigen Menschen, wie zum Beispiel Robert Dahl, Ulrike Dahl, mit Amanda Thompson von Blackpool Pleasure Beach. Es gibt diverse, auch kleinere Attraktionen oder für mich Attraktionen, die mir sehr nah am Herzen liegen, wie zum Beispiel auch Folge über das Schloss Beck hier bei mir im Ruhrgebiet. Also hört doch mal in den anderen Folgen rein und wenn ihr begeistert seid, dann würde ich mich freuen, wenn du da draußen bald ein neuer Abonnent bist. So, Werbung Ende. Also, wir fragen mal die KI, was das neue Thema ist und dann würde ich sagen, schießen wir einfach mal direkt hier los. Liebe KI, was ist heute das Thema?
Ein Moment. Unser heutiges Thema ist Klimaanlagen für Operator. Eingesandt von ECS-Officer Fischer.
Okay. Klimaanlagen für Operator. Danke, Erik, für das Thema. Boah, da bin ich gerade ein bisschen... Klimaanlagen für Operator. Ist jetzt halt die Frage, was ist damit gemeint? Reden wir jetzt hier über Ride Operator oder reden wir hier über Operator im Sinne von Klimaanlagen für Freizeitattraktionsbetreiber? Das ist jetzt eine schwierige Einsendung. Danke, Erik, dass du mich jetzt hier so in die Sackgasse hast laufen lassen. Vielleicht möchte ich eine Sache dazu sagen und würde vielleicht einfach mal noch ein zweites Thema mit dazwischen schieben. Was man, glaube ich, häufig unterschätzt als Attraktionsbetreiberin, als Operations Manager, Witterungsverhältnisse sind natürlich super schwierig und ich habe es ja gerade gesagt, Hitzewelle und jetzt gerade regnet es. Wir rechnen natürlich mit jedem Wetter, was möglich ist und das schlägt sich nieder in der Arbeitskleidung, die wir als Freizeitattraktionsbetreiberin anbieten. Das schlägt sich aber auch dann vielleicht so in architektonischen Dingen wieder, wie zum Beispiel, wie gestalten wir eine Station oder ein Fahrgeschäft. Ich finde es, mal abgesehen von der Klimaanlage für einen Operator, immer noch super, super, super schwierig, wenn man keinen geeigneten Unterstand oder keine geeignete Situation für das Personal schafft. Also ich muss mich persönlich nicht darüber wundern, wenn ich in einen Freizeitpark gehe und sehe zum Beispiel um ein Fahrgeschäft drumherum die ganzen Lappen hängen und irgendwelches Gedöns rumstehen, wenn es dafür nichts gibt. Und da kommt mein Lieblingswort wieder in den Raum, Kabuff. Es benötigt immer eine Art von Kabuff oder ein kleines Schränkchen, wo ich meinen ganzen Kladderadatsch hineinwerfen kann. Und das sieht nicht nur ordentlich aus, sondern bietet auch für das Personal eine geeignete Stelle, um einfach die Dinge schnell erreichen zu können. Ja, wenn ich also einen Kontrollstand habe, einen Fahrstand habe oder ein Control-Panel irgendwo stehen habe, dann kann ich natürlich irgendwo einen kleinen Schrank oder irgendeine kleine Theke hinbauen. Da kann ich meine ganzen Dokumente hinstellen oder wenn ich jetzt modern und digital bin, natürlich auch mein iPad oder meine ganzen Kontrollmechanismen irgendwie ablagern. Ich habe aber auch vielleicht Flyer dort liegen. Ich habe vielleicht dort auch irgendwelche Giveaways drin, für die Kinder oder ein Erste-Hilfe-Kasten natürlich auch, ganz klar. Also diese Sachen müssen ja irgendwo verstaut werden. Deswegen, Leute, wenn ihr solche Dinge plant, eine Fahrattraktion oder irgendetwas, wo ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin den ganzen Tag abgestellt wird, dann denkt mal einen Schritt weiter, ja, und sorgt dafür, dass ihr den nötigen Raum und den Platz auch für, egal was es sein mag, einfach mit einplant. Oder wie Andy Ludewig im Jaderpark das eigentlich immer macht, einfach mal schon einen Meter weiter vorausdenken und sagen, gut, wir ballern jetzt über Leerrohre rein für eventuelle Kabel, die wir vielleicht dann mal gebrauchen könnten. Genauso geht es halt um Räume, die man vielleicht einfach mal kurz mit einplant, damit man das von vornherein drin hat. Und wenn man das jetzt braucht oder nicht, aber man freut sich, wenn man dann feststellt, mal bei einer Wildwasserbahn, ich brauche einen Wassersauger, wo stelle ich den hin? Ich habe ja hier einen Raum eingeplant. Und das geht nicht nur über solche Sachen, die was mit Mise en Place, also Dinge am Platz zu tun haben, sondern natürlich auch mit Klimaanlagen. Und ich finde es heutzutage generell, gerade in gemäßigten Zonen wie Europa oder auch gerade in Deutschland, wo wir uns befinden, schwierig, dass wir heutzutage keine Klimaanlagen haben. Denn wir haben in den letzten Wochen gemerkt, es ist natürlich schwierig, wenn eine Hitzewelle kommt, wie schützen wir unsere MitarbeiterInnen, wie schützen wir unsere BesucherInnen, ja? Also wir sind natürlich nicht in den Emiraten, wo wir jeden Tag 40 Grad haben, oder auch in Malaysia, wo wir 35 Grad, aber 100% Luftfeuchtigkeit auch haben. Da sind die äußerlichen Faktoren natürlich deutlich schwieriger für den Menschen, aber das ist über Jahrzehnte, Jahrhunderte ist das so und die Menschen haben sich daran gewöhnt und von vornherein immer irgendwo Klimaanlagen eingebaut. Das sind wir nicht, ja, das sind wir vor allem auch in Deutschland nicht, da sind wir noch ganz weit weg von, müssen aber jetzt einsehen, ja, jede Attraktion, jedes Gebäude, jedes Büro, was wir neu bauen, benötigt eine Klimaanlage und nicht nur eine Heizung. Idealerweise vielleicht eine Wärmepumpe sogar, die direkt beides macht. Ja, also da muss man jetzt einfach ein bisschen den Fokus vielleicht nicht, ja, doch schon, ja, man muss da einfach drüber nachdenken und sagen, das ist die neue Realität, das müssen wir mit einplanen. Also Erik, ich bin dafür, Klimaanlagen für Operator auf jeden Fall und vor allem ein sonnengeschützter Bereich und ein Bereich, wo ich mein Getränk irgendwo abstellen kann. So, und liebe KI, schlag mir doch nochmal bitte ein Thema vor.
Ein Moment. Unser heutiges Thema ist Wasserparks, eingesandt von Vigant Water Rights.
Okay. Water Rights. Das ist eine spannende Sache. Und es wurde von Vigant Water Rights uns zugesandt. Wasserparks, Leute, ich habe ein Problem mit Wasserparks. Ich habe das wahrscheinlich hier schon ein paar Mal gedroppt. Ich werde damit nicht warm, weil Wasserparks sind nicht meine Umgebung. Rutschen macht Spaß. Ich bin ein absolutes Wasserkind. Ich habe die meiste Zeit im Wasser verbracht in meiner Kindheit, im Freibad, im Schwimmbad. Auch beim DLRG war ich jahrelang, ich habe einen Rettungsschwimmer, war jeden Donnerstagabend da bei meinem Schwimmtraining. Also ich habe eine Verbindung zum Thema Wasser, ich kann aber irgendwie mit Wasserparks nicht anfangen, weil das irgendwie für mich so eine Umgebung ist, in der ich für mich nichts finde, wo ich mich wohlfühle. Sehe das heutzutage natürlich nochmal ein Schrittchen anders mit Kind, weil mit Kind ist ein Wasserpark wiederum absolut genial. Das erste Mal, wo wir in Rolantica gewesen sind, und ich glaube, das haben wir schon mal in einer der Achterbahn- und Apfelschorlen-Folgen besprochen, mit Clara zusammen. Das zieht nochmal anders. Ja, man hat gerade im Rolantica, man muss es hier einfach nochmal loben, einfach einen schönen Kinderbereich, der vielfältig ist, der unserer Tochter auch super gefallen hat. Ein Lazy River ist eine super Attraktion, wo man, egal welchen Alters, einfach super viel Spaß hat. Ja, danach ist das Kind halt einfach platt und im Eimer. Und auch jetzt in den Sommerferien, wo die Kita zu war, waren wir sehr viel schwimmen. Mit Wasserparks, ich würde mich gerne mit Wasserparks mehr auseinandersetzen. Ich würde auch gerne das Thema Wasserparks hier nochmal im Podcast gerne genauer erläutern. Gerne auch, ich gucke direkt zu dir da draußen, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wenn du in einem Wasserpark, Freizeitwasserpark beschäftigt sein solltest, dann schreib mir doch einfach mal direkt über Instagram @howtofreizeitpark oder gerne per E-Mail contact@stefanburian.com und dann lass uns mal kurz schnacken und gerne mal so eine Podcast-Folge auf die Beine stellen, denn ich finde, weil ich lasse das hier mal unterm Tisch kehren, es ist natürlich auch eine Attraktion, die wir bedienen in unserem Tourismussektor. Ich meine, gerade Schwimmbäder und Hallenbäder, riesig großes Thema. Für mich auch ein sehr politisches Thema, gerade mit der Stadt Oberhausen, die den Aquapark damals gebaut haben, im Umkehrzug aber dazu mehrere Bäder geschlossen haben. Einige davon waren renovierungsbedürftig, das sollte man natürlich jetzt nicht außer Acht lassen, aber man hat das Angebot drastisch reduziert, um, ich würde mal vermuten, Kosten zu sparen, und der Aquapark ist optisch schön, operativ würde ich das Ding einfach mal in Frage stellen. Da gibt es ein paar Dinge, wo ich denke, das ist, glaube ich, nicht einfach für einen hohen Betrieb ausgemacht, aber das ist ganz dolles Meckern auf, ja, sehr kritischem, kleinlichen Niveau, würde ich mal sagen. Wasserparks, super Thema, spannendes Thema. Es gibt vor allem viele technische Themen da. Es gibt ganz viele Themen bezüglich der Hygiene und der Sicherheit. Ja, das sind so drei Dinge, die gehen ganz Hand in Hand. Das Wasser muss geprüft werden, das muss beheizt werden, das muss gefiltert und gereinigt werden, und regelmäßig muss das halt auch durch irgendwelche Maschinen gehen, damit das geprüft werden kann und auch Keimbeseitigung etc. Es gibt natürlich auch gerade im Thema KI aktuell einen ganz interessanten Trend für eine Schwimmüberwachung per Kamera, per KI, die erkennen soll, ob da irgendjemand in Nöten ist oder nicht, um die BademeisterInnen dann irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Auch das finde ich spannend. Also ihr seht schon, das ist, wir kratzen hier nur an der Oberfläche, und ich glaube, da gibt es super viele tolle Themen, die man mal besprechen könnte, aber das, da muss ich den Ball einmal wieder zurückspielen und sagen, du da draußen, ich glaube, du bist der richtige Ansprechpartner. Eine Sache möchte ich aber vielleicht kritisieren, und zwar gibt es nämlich die Ausbildung, eine IHK-zertifizierte Ausbildung, nämlich sind das die, oh Gott, wie heißt das nochmal, Fachkraft für Bäderbetriebe. Und das finde ich super mega geil, weil genau diese Themen, die ich gerade besprochen habe, werden da mit reingeworfen. Da geht es viel um auch Betriebssteuerung eines Schwimmbades, und das ist doch irgendwie eigentlich auch voll die Lösung, zu sagen, hey, wir haben einen Ausbildungsberuf, der genau für diese Branche zugestimmt ist und genau viele Themen anpackt, die nachher auch im täglichen Betrieb helfen können. Personalplanung, wirtschaftliche Themen, ja, BWL, Finanzen, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Marketing da drin, also so diese ganzen klassischen Ausbildungsthemen, die man ja in so einem Spektrum macht. Und da möchte ich sagen, liebe IHK, warum hört es da auf? Und warum gehen wir nicht noch einen Schritt weiter und machen eine Fachkraft für Freizeitbetriebe? Weil das ist eine Sache, die stört mich persönlich richtig doll. Es gibt keine richtige Ausbildung für unsere Branche. Es gibt Studiengänge, es gibt Tourismusstudiengänge, es gibt aber auch einige wenige Tourismusausbildungen, Tourismuskaufmann zum Beispiel. Die haben aber nur im geringsten damit zu tun, was wir eigentlich in Freizeitparks machen. Was jetzt nicht heißen soll, dass diese Ausbildungsberufe schlecht sind. Ich will nur damit sagen, Reisebüros werden halt immer weniger, und da sollte man mal hinterfragen, müssen wir das nicht vielleicht mal anpacken? Und viele Freizeitparks, Freizeitattraktionen bilden auch aus. Häufig sind es so Klassiker wie Büro, Kaufmann, Kauffrau, auch Event oder auch Tourismus wird da ausgebildet. Aber macht doch bitte eine Ausbildung Fachkraft für Freizeitbetriebe. Das finde ich geil. Mit richtig tollen Themen, ganz viel Marketing, ganz viel Operatives, ganz viel Personal, ganz viel Guest Experience. Ja, das sind so Zukunftsthemen, die in keiner Ausbildung richtig gut besprochen werden. Ist ja schön, dass jemand mit Word und Excel umgehen kann. Es bringt mir aber nichts, wenn ich im Gastkontakt irgendwelche Problemstellen habe. Ja, Gästebeschwerden bearbeiten, richtige Personalführung, ja, nicht nur Personalplanung und Einstellung und Abrechnung. Alles wichtige Themen. Ja, ich bin selber Personalsachbearbeiter und auch Lohnbuchhalter. Aber da geht es noch einen Schritt weiter. Und wir wollen ja auch Führungskräfte für die Zukunft ausbilden. Und da müssen wir dann solche Themen einfach mit abdeckeln. Ja, also da seht ihr, da ist ganz viel in mir drin, wo ich was sagen könnte. Aber ich glaube, das machen wir lieber mal mit einem Gast. Und ich würde sagen, lass uns doch alle guten Dinge drei machen. Das ist die letzte Folge jetzt in diesem Sommer, der superschnellen Sommerfolge, der superschnellen 6 Sommerfolgen. Ich brauche wirklich einen richtig guten Namen dafür im nächsten Jahr. Und ich frage nochmal, liebe KI, kannst du mir bitte nochmal ein Thema vorschlagen? Das ist dann auch das letzte Thema für diese Sommerferien.
Alles klar, einen Moment. Unser heutiges Thema ist, hat Disney seine Magie verloren? Eintrittspreise, Fokus auf IPs und die Entwicklung der Marke. Eingesandt von einer Person, deren Name leider unkenntlich war.
Okay. Leider war der Name unkenntlich. Oha, wer hat das denn geschickt? Das, wenn die KI das schon nicht weiß, dann werde ich es euch nicht spoilern hier. Witzigerweise haben wir in der kommenden Talk-Folge auch darüber gesprochen, die jetzt, wenn ihr das jetzt heute am Sonntag hören solltet, in 2 Tagen zu euch finden sollte, hat Disney seine Magie verloren. Ich bin da super kritisch und ihr wisst ganz genau, dass ich bei Disney auch ganz, ganz viele Reizthemen habe, die ich auch gerne kaputt diskutieren wollen würde. Was Disney jetzt zuletzt gut gemacht hat, war erstmal ein bisschen Nostalgie wieder zurückholen. Und das ist ja das, was Disney so richtig knüppelhart durchzieht, ja. Diese Nostalgie-Schiene, wir machen aus allem nochmal eine Live-Action-Verfilmung. Brauchen wir ein Live-Action-Aladdin? Nö. Brauchen wir ein Live-Action-Lilo und Stitch? Nee, weiß nicht. Es ist alles so, man zielt, ähnlich wie Lego das macht, hart auf die älter gewordene Generation, die mit den ursprünglichen Filmen aufgewachsen ist. Und das ist natürlich schön, ich finde das auch toll. Ich meine, ich mag auch Nostalgie. Wer mag nicht Nostalgie? Ja, Dinge nochmal neu erleben aus einer anderen Perspektive. Aber dann sieht man trotzdem, dass das vielleicht nicht unbedingt immer so richtig durch die Decke geht am Box-Office, wie man dann immer so schön sagt. Ich glaube, Moana hat da auch ein paar Kritiken jetzt einstecken müssen bei der Live-Action-Verfilmung. Dschungelbuch, und auch das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, König der Löwen, Lion King, dass man das nochmal als Realverfilmung machen muss, obwohl das eigentlich ja schon ein Zeichentrickfilm ist, aber dann halt nochmal computeranimiert in einem Stil, der halt einfach zu echt wirkt. Also ich meine, König der Löwen ist halt toll, weil es ein Zeichentrick ist, weil große Kulleraugen und alles ein bisschen überanimiert und witzig und charmant, und das bekommt auch einfach so einen netten Spin. Und ich bin sowieso auch ein großer Verfechter von 2D-Animationen. Ich bin ein riesengroßer Looney Tunes-Fan. Ich habe Dutzende DVDs in meinem Regal, und ja, ich habe tatsächlich noch DVDs in meinem Regal, so alt bin ich, mit den ganzen Looney Tunes-Cartoons, die es mal gegeben hat. Und das ist so nicht nur Kindheit wegen der Warner Brothers Movie World, schon davor, ich bin ein Kind, ich bin aufgewachsen mit Hanna-Barbera, also alles, was so mit Flintstones, also Familie Feuerstein, die Jetsons, Scooby-Doo und diese ganzen anderen Spin-Offs von diesen ganzen klassischen Sachen, aber auch DC, diese ganzen DC-Zeichentrickserien früher, das ist so irgendwie meine Kindheit, und mir tut es immer so in der Seele weh, wenn man dann sieht, ah, die versuchen es nochmal und nochmal und nochmal, und das ist wie mit Galeria Kaufhof. Lasst das Ding doch einfach sterben. Das ist doch, also, wie oft will man da noch Kohle reinwerfen? Genauso wie mit Indiana Jones. Ja, geil, ich finde Indiana Jones auch super. Teil 3 war der Peak, ja? Und dann hört es einfach auf. Und dann kam der Kristallschädel und dann ging es halt einfach negativ nach unten. Der letzte mit den komischen Spoiler-Alarm-Zeitreise-Themen da, ja, der war okay. Aber trotzdem, es ist halt nicht dasselbe. Und Spaceballs 2 kommt, ich glaube, nächstes Jahr in die Kinos. Auch schwierig. Ich freue mich irgendwie drauf, aber so ohne John Candy zum Beispiel, ganz schwierig. Aber ich verrenne mich gerade. Worum geht's hier? Disney hat seine Magie verloren, ja oder nein? Ich finde, Disney bedient gerade hart erstmal eine Fanbase, die langfristig irgendwann auch wieder wegfallen wird. Das heißt also, die Fans, die ich mir da jetzt ranziehe, die ganzen Disney-Adults, die sind dann auch irgendwann Adults, dann irgendwann sind Disney Grandma und Grandpa irgendwie. Und ich weiß nicht, ob die erstmal überhaupt noch zahlungskräftig sind, ob die sich das noch leisten können und wollen. Vielleicht sogar selber merken, irgendwann sind sie vielleicht aus dem Alter raus. Und irgendwie setzt man so auf ganz, ganz viele verschiedene Pferde, die ich nicht nachvollziehen kann. Dass man zum Beispiel die Disney Studios in Paris verändern muss, war schon immer klar. Das war immer so ein Park, der war so ein bisschen, ja, der kleine Verstoßene irgendwie in der Familie. Ich fand den immer super, weil Disney Studios hatte einen schönen Charme, der zu diesem Filmthema passte. Ja, ihr merkt gerade, du da draußen merkst da gerade, mit dem Filmthema kriegt man mich richtig hart. Und ich fand auch die Shows immer da super. Ja, Cinemagique, Animagique, die ursprünglichen Shows, mega gut. Ich weiß nicht, ob die heutzutage noch funktionieren würden, so in der Uraufführung, aber nun gut, sei es drum. Oder auch der verkappte Rock'n'Roller Coaster mit den, naja, also der war auch gut, ja. Der war halt anders als das, als die ursprüngliche Version in Amerika drüber. Und jetzt macht man da Adventure World draus. Und das ist für Disney-Verhältnisse einfach sehr dünn und alles wird mit IPs zugeknallt. Jetzt kriegt man dann den Splash Mountain-Klon, mehr oder weniger, der ja, klar, der wird technisch anders und thematisch anders. Aber ursprünglich war das mal immer mal wieder ein Gerücht für Disneyland Paris und dann kriegt Disneyland Paris aber nicht die Aufmerksamkeit, kriegt nicht die Erweiterung diesmal benötigt. Der Park hat sich in den letzten Jahren eigentlich wenig verändert. Es waren nur die Disney Studios, die immer verändert wurden und da teilweise zum Schlechteren. Sehe zum Beispiel die Veränderung der Studio-Tour in diese Cars-Tour. Ja. Jetzt höre ich einen Chris Lattner irgendwo in der Ecke rufen, der meckert schon wieder über Paris. Ja, Disneyland Paris hat Space Mountain ist unique, Phantom Manor ist unique, Big Thunder Mountain ist unique, alles entspannt. Pirates auch da ist auch super, ja, ist alles sehr eigens nochmal interpretiert. Dass man aber dann trotzdem einen Klon kriegt von einer Attraktion aus Epcot, die vor 40 Jahren schon gebaut wurde. Ja, ich rede von Maelstrom im norwegischen, finnischen, skandinavischen Themenbereich. Das bin ich als Fünfjähriger gefahren. Ja, und man klatscht da jetzt einfach Frozen drauf. Ja, man hat auch viel in Animatronics investiert und so weiter und noch viel umthematisiert, alles fein. Aber dass man das eins zu eins kopiert und nach Paris schleppt, ja, ist egal. Hat Disney seine Magie verloren? Ich glaube nicht. Disney fährt einfach nur gerade eine hart wirtschaftliche Strategie. Man sieht es ja auch da an der Aktie, die geht rauf und runter und eigentlich nicht mehr wirklich viel rauf. Also ich habe die Aktie vor, müsste ich jetzt lügen, ich glaube 5 Jahren, einfach mal aus Spaß, mir mal eine gekauft und die ist immer noch deutlich unter dem ursprünglichen Kaufpreis. Und da merkt man schon, okay, die Firma struggelt. Warum struggelt die? Weil die bei den Filmen, wo die eigentlich immer stark gewesen sind, man sieht das ja mit den ganzen Marvel-Serien oder ganzen Marvel-Filmen auch, wie hart die das nach draußen pushen, wie viele ja, schwierige Kandidatinnen auch dazwischen gewesen sind. Aber es ist halt Mainstream. Und Mainstream ist natürlich super, ist es für jeden erreichbar. Aber irgendwie, ich persönlich bin so ein bisschen satt. Ich gucke mir die Filme trotzdem an, weil ich neugierig bin, aber für mich gibt das ehrlich gesagt nichts. Es gibt ein paar Serien, die finde ich dann wiederum gut. Mandalorian, Loki waren okay Sachen. Das ist aber dann Zeitvertreib und auch nicht, weil ich mich dafür wirklich hart interessiere. Hat Disney in seinen Parks die Magie verloren? Ich finde, Avengers Campus war eine Sache, die war nicht auszuschließen mit dieser ganzen Avengers-Expandierung in dem Cinematic Universe, dass man, also es gibt, also hier bei uns in Essen gibt es eine Straße direkt beim Ikea, nahe der Innenstadt, da gibt es 4, 5 große Autohäuser. Und wenn ich an diesen Autohäusern vorbeifahre, denke ich mir, geil, we have Avengers Campus at home, weil genau so sehen diese Gebäude aus. Sehr modern, minimalistisch, industriell angehauchte Materialien mit irgendwelchen Formen und LEDs und ja, genau so sieht das aus und das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, das gibt einfach mehr her, das Thema. Man sieht es zum Beispiel bei dem Rebranding vom Tower of Terror, Guardians of the Galaxy. Das sieht okay aus und das ist, glaube ich, so, wie ich mir persönlich Guardians of the Galaxy als Attraktion vorstellen würde. Auch die Pre-Shows und innen drin, das ist alles gut gemacht. Steht natürlich außer Frage, dass das Original auch da wieder, weil es irgendwie zeitloser ist und vor allen Dingen, jetzt kommt die eine wichtige Sache, IP-loser ist, noch irgendwie cooler daher. Und man sieht ja zumindest auch in den asiatischen Parks, es geht auch ohne IP, aber dann sieht man plötzlich, dass, keine Ahnung, it's a small world with Groot. Dann hat man überall so einen kleinen Groot Animatronic oder so eine kleine Groot-Figur irgendwo mit drin. So, ja, es ist nice, aber es ist halt nicht the big thing. Und ich glaube, was ich persönlich gerade sehr, sehr, sehr vermisse und ich glaube, da bricht so mein kleines Disney-Herz manchmal dran, ist die große Kuh vom Eis ziehen. Fantasy Springs bin ich noch nicht gewesen, aber in Disney Sea die Erweiterung, Achtung, eine Erweiterung vom Park mit 3 neuen Attraktionen, drei sehr Screen-Heavy-Attraktionen, aber irgendwie, es sieht gut aus. Der neue Frozen-Ride da drüben zum Beispiel, der sieht fantastisch aus. Da sieht man, dass man sich Mühe gemacht hat, auch weniger Screen zu machen und mehr wirklich wieder mit Sets zu arbeiten. Und das mag ich einfach an Disney Sea und das liegt wahrscheinlich aber auch an der Oriental Company, die im Hintergrund vor allem auch das Geld hat, da reinpumpt und sagt, komm, wir machen da was Geiles draus. Ja, Journey to the Center of the Earth ist einfach ein Hammer-Ding ohne IP. Wenn man da jetzt eine IP draufklatschen würde, würde es mir ein bisschen wehtun. Und das Gleiche sieht man ja bei Space Mountain in Paris. Hyperspace Mountain ist absolut unnötig gewesen. Wirklich absolut unnötig gewesen. Ich würde Hyperspace Mountain sogar Space Mountain Mission 2 bevorziehen. Und Space Mountain Mission 2 war auch okay. Punkt. Aber dass man jetzt wieder komplett zurückrudert und sagt, ja, Leute, jetzt, also, ja, der ganze Kladderadsch ist jetzt vorbei. Wir machen jetzt einfach mal wieder das, was wir 1994 dahingestellt haben, nämlich Jules Verne mit der ursprünglichen Musik, mit der ursprünglichen Thematisierung, mit dem ursprünglichen Thema und auch mit den ursprünglichen Effekten, wie zum Beispiel auch der offenen Q-Line. Ja, man kann den Sternenhimmel sehen, warum auch immer, macht keinen Sinn, ist egal. Aber dass man dann durch die Halle läuft und sieht dann die Achterbahn an sich vorbeirauschen mit Schwarzlichteffekten. Das ist jetzt die Nostalgie. Und diese große Kuh vom Eis, die ziehen sie in Asien. Amerika kriegt auch immer nette Dinge, aber die sind für mich immer nicht mehr als nett, weil da, also, und auch da muss ich natürlich immer so sprechen, ich habe die meisten Sachen noch nicht live gesehen. Wahrscheinlich würden sich die einigen oder anderen Dinge dann nochmal verändern, wenn ich die live sehen würde, weil es bestimmt more impressive ist. Aber ich finde, Disney macht gerade strategisch einfach das, was in deren wirtschaftlichen Rahmen, in deren Strategie einfach vorsieht, die Marken, die existieren, so hart wie möglich an jeden Einzelnen ranzubringen und die werden einfach auf jede Attraktion draufgeklatscht, die es aktuell ohne IP gibt. Das sehen wir ja zum Beispiel in Epcot, wo man schon damit angefangen hat und man ja auch nicht, ich sag mal, geheim damit umgeht und sagt, nee, wir wollen das auch so. Und das ist eine Strategie, die kann man machen. Mir persönlich gefällt sie nicht, weil gerade Epcot war für mich immer so der Place, da gibt es keine IPs, da ist man so von dem ganzen typischen Disney-Kram so ein bisschen weg. Man hat einen Park, der sich komplett abhebt von den anderen Attraktionen in Orlando. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Das ist, wie gesagt, okay, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich persönlich mag es nicht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Disney diese Strategie auch für die nächsten 25 Jahre sich so auch immer noch vorstellen kann, weil auch da müssen wir sehen, wie entwickelt sich unser Konsumverhalten in Richtung Medien, wie entwickeln sich Filme und Fernsehen, was hat KI dafür eine Rolle zu spielen und wie verändern sich vielleicht aber auch die Verhältnisse Disney gegenüber, weil es einfach auch viel mehr Konkurrenz gibt zu Disney, sei es im Fernsehen, im TV, sei es Indie-Produktionen, die weitaus effektiver heutzutage Filme produzieren können. Ja, zum Beispiel, zwei, drei Beispiele. Einer meiner Lieblingsfilme, Everything, Everywhere, All at Once, ist ein Indie-Film, der mit recht geringem Budget gedreht wurde und das war ein Kassenschlager. Ja, und das ist ein absolut monumental geiler Film. Wenn du den draußen noch nie gesehen hast, schau ihn dir an. Ich feiere den heute noch unendlich. Zweite Sache ist Iron Lung von Markiplier. Ich glaube, Mark Fischbach heißt der, ein YouTuber. Der hat sein YouTube-Erspartes in diese Produktion des Filmes, eine Videospielverfilmung gepackt. Dieser Film hat ein Arsch voll Geld verdient. Und dritte Sache auch Backrooms zum Beispiel. Auch das war ein Kassenschlager. Hat auch deutlich mehr eingenommen, als die Produktionskosten hergegeben haben. Oder noch ein vierter Teil, Obsession. Auch ein Indie-Film, der auch richtig gute Stimmung hat, der gruselig ist an den richtigen Stellen und auch ein Unbehagen in einem auslöst. Was will ich damit sagen? Der kleine Mann, oh Gott, das klingt jetzt richtig scheiße, aber der kleine Mensch mit der kreativen Idee, der kriegt es auch hin, etwas zu produzieren, was deutlich größer ankommt. Und wenn Disney natürlich eine unendliche Geldreserve verfügt, heißt es nicht, dass es immer gut sein muss, was halt dabei auch rauskommt. Weil man kann sich auch häufiger Fehltritte leisten, Die dann einfach in der Versenkung verschwinden, dann wird das halt einfach abgeschrieben, wird gesagt, ja, ja, es passiert, hoppala, wir haben ja noch 130 Millionen Trilliarden, 1000 Euro, dann reiten wir mit dem Geld ein bisschen weiter und investieren in andere Dinge. Aber ich weiß halt nicht, ob diese Disney-Strategie funktioniert und ich will jetzt nicht hier diese kleine Mann-große-Firma-Nummer irgendwie so gegeneinander stellen, aber man sieht schon, Kreativität ist einfach the key. Und um das mit Finn Kliman hier vielleicht nochmal abzuschließen, wie er in einem Interview auch gesagt hatte, Idee schlägt Geldbeutel. Ja, es kommt auf die Idee an, es kommt auf die Innovation an, es kommt auf die Kreativität an, es kommt auf das Storytelling an, es kommt auf die Idee an, das umzusetzen, mit der Idee rauszugehen und zu sagen, wir machen das, wir tun das. Und dann kann man auch investieren und wenn man Begeisterung hat, dann findet man auch Investoren oder vielleicht hat man selber dann einfach einen Geldbeutel, den man dafür nutzen kann, auch schön. Aber ich glaube, mir persönlich fehlt die Idee. Ich möchte aber dennoch sagen, die großen Zahlen oder die Zahlen in Amerika und weltweit geben der Marke aber immer noch eine Befugnis. Disney funktioniert bei allen Altersklassen. Außer bei uns zu Hause, muss ich gerade drüber nachdenken. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das meine negative Einstellung Disney gegenüber irgendwie zu verschulden ist. Aber also wenn mein Kind eine Mickey-Maus irgendwo sieht oder eine Minnie-Maus irgendwo sieht, dann sagt sie, ach guck mal, da ist die Edda. Vielleicht waren wir das eine oder andere Mal einfach zu viel im Europapark gewesen. Vielleicht haben wir unser Kind auch einfach IP-mäßig nicht gut genug erzogen, aber dafür trägt sie Paw Patrol und Peppa Pig ohne Ende. Zwei Dinge, die sie, also Paw Patrol noch nie gesehen hat, außer eine Folge mal und Peppa Pig hören wir als Hörspiel. So, aber ihr seht ja, IP hat eine Macht und das gerade schlägt natürlich in dieser Zielgruppe gerade gut ein. Deswegen wirtschaftlich machen die wahrscheinlich viele richtige Dinge. Ich frage mich immer nur, ist das langfristig nachhaltig das, was Disney gerade produziert? Ist es noch Steamboat Willie, wo jeder heute zurückschaut und sagt, boah, schwarz-weiß, das war das erste Mal, dass, naja, damals hieß sie noch nicht Mickey Mouse, aber die Maus auf der großen Leinwand als Zeichentrickfilm, da war das noch eine technische Innovation, eine Neuheit, das war, oh mein Gott, ja, die Leute, die haben sich eingestuhlt, weil sie plötzlich Bewegtbilder irgendwo gesehen haben und heute, müllen wir das Internet mit irgendwelchen KI-Gedönsen zu. Und ich frage mich, wann das erste KI-Debakel bei Disney auftauchen wird. Denn man merkt auch jetzt schon, dass viele Filmemacher Abkürzungen nehmen, was auf der einen Seite legitim ist, weil dafür ist diese Technologie ja auch gedacht, um sich Arbeit irgendwo zu ersparen. Aber dadurch geht aber auch diese gewisse Kreativität verloren und das Handwerk verloren, was sich viele Animateure und Animateurinnen über Jahrzehnte aufgebaut haben, nämlich tolle Geschichten zu erzählen mit tollen Bildern. Also, wer auch immer das geschickt hat, vielen lieben Dank für die Einsendung, das war richtig cool. Bei Eintrittspreisen kann ich nichts sagen und Entwicklung der Marke, ja, wir werden sehen, was das bringt. Und wir werden sehen, was dieser Herbst auch bringen wird, denn auch da gibt es wieder viele neue tolle Geschichten zu erzählen, viele neue tolle Folgen hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank, dass du zugehört hast und vielen lieben Dank an alle Leute, die hier was eingereicht haben. Das hat wie letztes Jahr wieder großartigen Spaß gemacht, hier einfach ganz spontan irgendwelche Folgen runter zu schwadronieren. Und wenn du da draußen sagst, boah, das war ganz witzig, ich möchte mir mehr von diesem Typen anhören. Mein Name ist Stefan Burian und du findest mich auf www.stefanburian.com. Dort findest du alle meine Dienstleistungen, denn ich berate Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und ihr seht, ich bin kurz vorm Ende dieser Folge. Der Stalldrang, der holt mich gerade ein und ich verhaspel mich. Deswegen würde ich sagen, abonnieren, liken, und kommentieren. Kommentiere nämlich einfach mal unter dieser Folge, wie ist deine Einstellung zu Disney? Magie verloren? Haben sie es übertrieben? Oder Disney bleibt das Beste, was uns hier passiert ist? Lass es mich wissen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.